886 Radiothek. Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen die Themen durch des Tages oder ein paar der Themen zumindest und plaudern dann drüber und schauen, dass wir da ein bisschen einordnen können, worum geht's eigentlich genau und was dann dazu auch noch kommt, plaudern wir ein bisschen eben, wie wir das einschätzen nach den Meldungen, die wir durchgehen. Gute Seiten, schlechte Seiten. Und wir starten, Christian, heute mit einem Volksbegehren.
Ja, insgesamt liegen heute, der Vollständigkeit halber, ab heute 7 neue Volksbegehren auf, die unterschrieben werden können, entweder online oder in den Eintragungslokalen. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf eines und das hat auch ORF.at heute gemacht. Der Titel Antikorruptionsvolksbegehren liegt auf. Ja, der vollständige Name ist Rechtsstaat und Antikorruptionsvolksbegehren. Das liegt eben neben den anderen 6 ab heute zum Unterzeichnen auf. Und das ist zustande gekommen aus den Erkenntnissen des Ibiza-U-Ausschusses. Und da haben sich einige prominente frühere PolitikerInnen, Juristinnen und SpitzenbeamtInnen rund um Martin Kreutner versammelt und haben da eben dieses Volksbegehren gestartet. Und zwar haben sie hier 72 sogenannte Anregungen ausformuliert und das wird eben gefordert, hier Reformen für mehr Anstand und Integrität in der Politik, die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und auch der Unabhängigkeit der Justiz. Außerdem wird auch gefordert, eine moderne Antikorruptions- und Transparenzgesetzgebung und auch Maßnahmen im Medienbereich. Und da hat es zuletzt auch wirklich prominente Unterstützer und Unterstützerinnen gegeben, etwa die WKStA-Staatsanwältin Christine Jilek, Irmgard Gries war dabei, bei Altbundespräsident Heinz Fischer, der frühere EU-Kommissar Franz Fischler und so weiter und so fort. Es gibt eben, wie gesagt, hier 72 dieser Anregungen und ja, das Ziel ist einfach, wenn hier diese 100.000 Unterschriften zustande kommen, dann muss das Volksbegehren ja im Nationalrat behandelt werden und das Ziel ist einfach hier mehr Anstand in der Politik, grob runtergebrochen. Das halt in 72 Anregungen.
Also das natürlich hat auch im Vorfeld viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, eben weil es auch so viele und auch namhafte Proponenten gibt dieses Volksbegehrens. Es ist natürlich immer so, dass mit den Volksbegehren oft einmal in Österreich teilweise so ein bisschen eine Lethargie schon eintritt, wenn man sagt, naja, wie du gerade sagst, bei 100.000 kommt es ins Parlament, dann wird drüber geredet. Und dann sehr oft passiert sehr wenig. Das ist einer der Kritikpunkte, dass halt dann eh im Endeffekt, na was, kommt eh nichts außer.
Tatsächlich bei den letzten Großen, die hatten 300.000-400.000 Unterschriften, wurde einmal drüber gesprochen und dann war es auch wieder.
Das ist also eine Art Kritikpunkt und teilweise auch ein bisschen dann so ein Grund zu sagen, naja, was brauche ich da jetzt hier unterschreiben, wenn es eh nichts bringt. Und auf der anderen Seite natürlich wieder auch ein bisschen gerade in Österreich so mein Gefühl, diese Stimmung, gäh. Ey, wurscht, die sind eh alle gleich. Ja? Und die werden sich ja nicht selber quasi das verschlechtern, ihre Möglichkeiten zu gewissen, sag ich mal, Schattenvorgängen, möchte ich mal so ausdrücken. Dazu denke ich persönlich halt einfach, ja, beides irgendwo richtig. Ja? Auf der anderen Seite generell, trotzdem muss man es noch versuchen.
Absolut. Aufgeben kann man da auf gar keinen Fall. Also man sollte auf jeden Fall, wenn man das will und wenn man das irgendwie unterstützen will, sollte man auf jeden Fall das unterzeichnen, wenn man will.
Ja. Ich finde nämlich auch natürlich, ist es also, das ist jetzt wie gesagt unsere persönliche Einschätzung dazu, aber zu sagen natürlich, man regt sich ja auf über all die Skandale, die rauskommen und dann halt sagen, na gut, aber unterschreiben jetzt irgendwas da extra vorspielen. Naja, also das sind halt ein paar der Mittel, die man halt so hat, dass man halt auch als Bevölkerung zeigt, man ist unzufrieden mit den Vorgängen und zumindest das ist dann ein ganz klares Signal, wenn da wirklich viele, viele hingehen und viele unterschreiben, dann ist das zumindest eine klare Botschaft, dass vielleicht dann doch ankommt und sagt, okay, vielleicht können wir es doch nicht mehr ganz so aufführen, wie das offenbar, wie man auch in mehreren U-Ausschüssen sieht, wo auch aus dem Ibiza-U-Ausschuss das Volksbegehren entstanden ist, dass das halt nicht mehr so geht, wie es da immer ging. Also wer sich da über dieses Thema viel beschäftigt und viel aufregt, dem könnte man empfehlen, theoretisch dass man da auch hingeht und das
unterschreibt. Und geht ja auch ganz leicht online. Also
inzwischen ist ja mit der Bürgerkarte online,
ja,
geht das inzwischen.
Also ihr müsst da nicht, wenn ihr das wollt, nicht zum Amt gehen. Ist natürlich auch möglich, aber prinzipiell funktioniert das schon wirklich innerhalb von 2 Minuten online. 1 Minute.
Auf der Couch oder bei der Kaffeepause. Also das ist machbar. Wir werden uns dann noch im Laufe der Woche auch ein paar der anderen Volksbegehren anschauen, definitiv, natürlich um ja. diese Zeit, aber heute haben wir mal auf das geschaut. Gut, andere Geschichte, die ich vorher angekündigt habe, dass man sie sich kaum vorstellen kann. Ich habe auch erwähnt, die wird nicht sehr groß im Moment noch berichtet, da merkt man nicht viel davon, aber heute ein Kommentar in der Kronenzeitung, und zwar hier von Klaus Pandi, Thema des Tages, und er schreibt die Überschrift Zynisches Spiel mit Schicksalen, Doppelpunkt Irre Geschichte. Und diese Geschichte, wenn sie wirklich genauso wahr ist, ist wirklich irre. Da geht's um eine Geschichte aus dem Jahr 2016. Und damals Christian Kern, Kanzler gewesen, hat im Zuge der Flüchtlingskrise einen Deal aushandeln wollen mit Ungarn. Die haben damals einfach kaum Flüchtlinge aufgenommen, sondern weitergelost nach Österreich und Deutschland. Und er hat eben jetzt in einer Serie Sendung von Peter Pilz von zackzack.at etwas erzählt, eine Geschichte, die damals so vorgefallen sein soll, und am besten würde ich sagen, hören wir ihm einfach selber zu, wie er das schildert.
Wir haben damals die Idee entwickelt, gemeinsam mit der EU-Kommission, mit dem Jean-Claude Juncker in Ungarn anzubieten, dass wir da Betreuungsstätten für sie errichten, finanzieren, entsprechend ausstatten, dass die Leute ordentlich behandelt werden können, aber auf ungarischem Territorium. Und ich weiß noch gut, ich habe den Orban besucht, um das mit dem zu besprechen, und das war Staatsbesuch, und da gibt es so eine Sektion, wo nicht die Delegationen reden, sondern du redest unter 4 Augen. Und ich habe ihm halt gesagt, was wir wollten. Da ging es einerseits um das Atomkraftwerk, das bauen wollten, und zweitens um diese Flüchtlingsfrage. Und ich mache ihm diesen Vorschlag und sage, ich habe das abgestimmt und die EU wird das mitfinanzieren. Und der sagt mir daraufhin breit grinsend, ihr wollt das gar nicht. Und ich sage, wieso? Natürlich wollen wir es, ich habe das gerade vorgeschlagen. Und ich sage, nein, ihr wollt das nicht. Weißt du mir warum? Weil heute in der Früh hat einer deiner Minister bei uns angerufen und hat gesagt, lasst den Kern nur ja nicht mit einem Erfolg nach Hause fahren.
Muss man sich einmal kurz nochmal durch den Kopf gehen lassen, was Christian Kern da gerade erzählt hat, bei Peter Pilz in seiner neuen Format Salon Pilz. Er hat einen Deal mit Ungarn ausmachen wollen, mit der EU abgesegnet, und einer der eigenen Minister, der eigenen Regierung, hat offenbar Orban angerufen, der dasselbe erzählt hat, und gesagt, macht's das nicht, einigt euch nicht mit dem Bundeskanzler von uns. Auf weitere Nachfrage von Peter Pilz hat er dann gemeint, er hätte es doch herausfinden können damals, wer das gewesen war. Und zwar soll es laut Christian Kern Wolfgang Sobotka gewesen sein, der diesen Anruf getätigt hat, um die Regierungsarbeit damals zu sabotieren. Das teilweise, merkt es vielleicht, mir fehlt die Worte, man muss sich das wirklich äußern, mal kurz in den Kopf gehen lassen, dass da ein Minister gegen die Interessen der vorhandenen Regierung arbeitet, also versucht, die aktiv zu sabotieren, aber auch gegen die Interessen des Landes. Für das er arbeitet, und da versucht eben zu intervenieren, nur damit der Regierungspartner schlecht aussteigt, in Vorbereitung auf eine Sprengung der Regierung und der Koalition und dann in Vorbereitung auf Wahlen, wo man halt dann sagt, die haben nichts zusammengebracht und wir machen es jetzt besser. Und da muss man natürlich noch dazu sagen, klar, es ist jetzt, das sind die Aussagen von Christian Kern, so hat er das wiedergegeben, also das kann man jetzt doch sonst schwer beweisen. Auf der anderen Seite, warum sollte er jetzt, wo er in der Privatwirtschaft ist, welches Interesse? 6 Jahre später, was hätte er jetzt für ein Interesse daran? Also, ich sag mal, es gibt jetzt nicht viele Gründe, das direkt anzuzweifeln. Es gab auch noch keine Stellungnahmen dazu, zum Beispiel von Wolfgang Sobotka oder von der ÖVP, die wollten dazu noch nichts sagen. Mhm. Es ist halt nur schon natürlich langsam ein Bild, das sich da abzeichnet über diesen Herrn, über den ersten Nationalratspräsidenten, das immer und immer, sag ich mal, schwieriger wird. Ja, wenn man sich das alles zusammendenkt, der ist jetzt im Nationalratspräsident, hat da eine wichtige Aufgabe, die zweithöchste Funktion im Staat, in Österreich, und auch die Würde und den Anstand des Parlaments zu wahren, zum Beispiel, gehört da dazu. Und wenn man dann solche Geschichten hört, fragt man sich, wie geht das ganz zusammen? Ja, wie kann sich das ausgehen? Was kann da noch folgen aus dieser Erzählung, die jetzt aufgetaucht ist in der letzten Woche?
Vor allem, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das ist ja, was schon alles passiert ist.
Das ist richtig.
Zeit, um alles schon erfahren hat.
Und wenn man auch denkt eben, dass der noch im ÖVP-U-Ausschuss als Vorsitzender weiterhin bleibt und auch da sich weigert, eben den Vorsitz abzugeben, Oder wenn man sich auch erinnert dran, was er gesagt hat letzte Woche über das Thema der möglichen Korruption und Steuerhinterziehung in Vorarlberg, der ÖVP, wo er dann Folgendes gesagt hat in der Zeit im Bild.
Wenn eine Steuer nachzuzahlen ist, dann ist sie schon nachzuzahlen. Aber man soll aufhören, das, glaube ich, zu kriminalisieren.
Also Steuerhinterziehen, mein Gott, nicht so tragisch, ja, wenn es dann noch zu sein ist. Nicht kriminalisieren. Gute Nachrichten für alle, die ihre Steuererklärung noch nicht gemacht haben, wie zum Beispiel mich. Ich lasse dann halt einmal bleiben und ja, wenn es zum Nachzahlen ist, toll ist, aber
ist das halt
kriminalisieren. Also es ergibt sich da ein sehr, sehr, sehr unsauberes Bild, würde ich mal so sagen.
Und also du hast mit unglaublich auf jeden Fall nicht so viel versprochen.
Irre, absolut. Also das muss, wie gesagt, schwer vorstellbar, aber dürfte offenbar, wirklich zumindest arg, Christian Kern, so abgelaufen sein. Gut. Kinga, jetzt kommen wir noch zu Schwierigkeiten mit dem Zählen oder dem Schätzen. Da haben wir eine andere Geschichte noch.
Genau, und da schauen wir zum gestrigen Feiertag. Der Kurier zum Beispiel schreibt, launige Randy Wagner attackiert Koalition der flotten Sprüche, unter Anführungszeichen. Oder auch die Krone, die schreibt, SPÖ an Regierung, wenn ihr es nicht könnt, lasst es uns machen. Gestern am Feiertag gab es nach 2 Jahren Corona-Pause wieder die traditionelle Kundgebung der SPÖ vor dem Wiener Rathaus mit Aufmarsch und allem, was da eben so dazugehört. Eine symbolische Geste hat es da auch gegeben, das sieht man eigentlich auch Bilder in allen Medien. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist mit dem Schirm hinter SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gestanden und hat sich so quasi schützend hinter sie gestellt, auch wenn ihm da ein kleiner Fauxpas passiert ist, weil zuerst hat er einen schwarzen Schirm in der Hand gehabt, dann versucht schnell unauffällig gegen einen roten zu tauschen, da waren halt die Kameras nur schon alle drauf.
Ist gelungen, ja.
Ja, er hat es dann gerade noch geschafft.
Ja. Aber ja, es wurde eh viel darüber gelacht. Und Rendi-Wagner hat den Auftritt natürlich auch genutzt, um ihre Kritik an der Regierung zu äußern. Nur ein Zitat zum Beispiel zum Thema Corona. So kann man keine Pandemie bekämpfen, so kann man die Menschen nicht schützen, so kann man sie auf keine Herbstwelle vorbereiten. Wie gesagt, eben zum Beispiel zum Thema Corona. Oder auch ein Zitat. Es ist an der Zeit, unserem Land wieder eine andere Richtung zu geben. Denn es macht einen Unterschied, wer regiert. Und Randy Wagner hat eben auch eine direkte Kampfansage an die Regierung gestellt und den Regierungsanspruch für sich erklärt.
Liebe Bundesregierung, ihr könnt es nicht oder ihr wollt es nicht. Aber beides ist fahrlässig und beides ist inakzeptabel. Und wenn ihr es schon nicht könnt, dann lasst es wenigstens uns machen.
Ja, ist eine Ansage.
Mhm. Den Anspruch hat übrigens auch Herbert Kickl beim Fest der FPÖ gestellt in Linz. Er hat auch gemeint, er würde der nächste Kanzler werden und sie möchten dieses Land führen. Da muss man natürlich schauen dazu, bei wem geht es sich wie aus.
Ja.
Also dann bei einer wann auch immer kommenden Wahl. Werden wir dann halt noch sehen natürlich, aber ja, also im Moment sehr große Kritik wie immer von der Opposition an der Regierung, aber gerade doch sehr heftig und vor allem eben, es klingt schon alles immer so nach Wahlkampf und die Frage ist ja nur, wann ist es wirklich soweit? Also erst in 2,5 Jahren, wo es wirklich wäre, schwierig. Ja?
Es sind tatsächlich in letzter Zeit so gut wie alle Auftritte aller Fraktionen klingen sehr nach Wahlkampf.
Gefühlte Wahlkampfauftritte.
Stimmt, ja. Also, ja.
Und jetzt haben wir noch das Problem mit den Zahlen.
Das mit den Zahlen natürlich noch, genau. Eine Geschichte zu den Besucherzahlen. Eben, du hast das eh schon erwähnt. Die SPÖ hat da eben angegeben gestern, dass so circa 100.000 BesucherInnen bei dem gestrigen Maiaufmarsch dabei waren. Die Polizei wiederum hat von 1.500 bis 2.000 gesprochen. Und die hat halt auch Kameras und Bilder natürlich von den Hubschraubern, die in diesem Bereich drüber geflogen sind.
Mhm. 1.500 auf 100.000. Also ich meine, man kann das schon mal verschätzen.
Ja.
Weißt, wenn du sagst, sitzt am Abend im Winter, sagst, was habe ich getrunken? 4, 5 Bier und dann waren es vielleicht 3 oder 6. Möglich, kann passieren. Aber dass du sagst, habe ich 3 Bier oder 3.000 getrunken, ja? Schwierig. Ja? Und
ja.
Das natürlich... Auch die Frage, also was haben sie geglaubt, dass das keiner auffällt? Ich meine, das sieht
das
ja auch jeder andere.
Eher,
also
ja.
Kann er nicht sagen, nein, da waren 100.000 Leute und denken, das wird sich keiner merken, dass das nur 2.000 sind. Also, ja.
Kurios.
Interessanter Versuch, offenbar nicht gelungen.
Nicht so ganz.
Aber gut.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6